Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und heute reden wir über Monster. Ja. Und unser Medienthema ist die Apple TV-Serie Mythic Quest.
Wir haben ein paar sehr wenige Themen vom Thema. Ich fange mal mit dem am wenigsten wichtigen an. Auch im Mai gab es wieder einen Patreon-Beitrag. Ist kein TripAdvisor-Tipp, aber es ist eine Art Reisetipp in eine Stadt auf der Karte von die 13 Gezeichneten. Also wir füllen die immer mal wieder in Rollenspielkampagnen mit Leben. Wir hatten im Herbst eine Rollenspielkampagne, die in den flüsternden Städten gespielt hat. Und da reist jetzt auch jemand nach Psittiropolis und verfasst einen Zeitungsbeitrag. Das alles ist natürlich so ein bisschen nicht nur mit unserer Rollenspielkampagne, die ja niemand kennt, sondern auch mit Christians Mutterentität verknüpft, weil wir vor allen Dingen wegen Mutterentität, weil Christian ja wieder in das Universum quasi zurückgekehrt ist von den 13 Gezeichneten mit den Novellen, die beim Ohne Ohren Verlag erschienen sind. Oder die erste ist jetzt erschienen und die zweite kommt dann in wenigen Monaten. Und war dann natürlich nochmal so voll drin und hat dann noch ganz viel Bock gehabt, da nochmal Städte zu besuchen und sowas.
Ja, sehr cool. Dann hatten wir ja letzte Folge schon mal darauf hingewiesen, dass ihr die Queerwelten 12 vorbestellen könnt und inzwischen sollte sie hoffentlich so die Postgottheiten uns Holz sind bei den meisten von euch, die sie vorbestellt haben und abonniert haben, schon angekommen sein. Sie ist auf jeden Fall noch ganz neu. Also, wenn ihr sie noch nicht habt, dann könnt ihr sie noch kaufen. Und wenn ihr sie schon habt und vielleicht schon reingeschaut habt, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Rezensionen oder wenn ihr ein Foto davon auf Social Media postet oder eine Bewertung auf Amazon, Goodreads, Lovely Books, wo auch immer abgibt.
Unter anderem durch die Microfiction sind ja auch wieder jede Menge Leute beteiligt, die sich dann auch alle freuen.
Das ist richtig. Wir freuen uns vor allem, die AutorInnen freuen sich. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt doch gerne irgendwo was dazu, wie es euch so gefallen hat. Unsere bunte Ausgabe mit lauter queeren Questen, in denen es auch unter anderem um Monster geht. Und was auch noch gut zu Monstern passt, ist Ich, Hannibal.
Es ist, also wenn ihr die Folge pünktlich zum Erscheinen hört, quasi gestern erschienen, nämlich am letzten Tag des Mai. Ich bin ganz gespannt. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist sie natürlich noch nicht erschienen. Und das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie es so ankommt und sitze hier noch und bin völlig aufgeregt. Auch dazu passt die Folge zu Monstern. Ungeheuern, Ungetümen, Bestien, mythischen Viechern.
Also wenn ihr gerade nicht up-to-date seid mit dem Genderswap-Podcast, wir verzeihen euch. Dann könnt ihr nochmal zurückgehen. Vor ein paar Folgen haben wir auch eine Lesung aus Ich, Hannibal gemacht, wo wir auch die Monsterjägerin Tamanzut kennengelernt haben, was ja schon einen Hinweis darauf gibt, dass es in Hannibal um Monster geht, denn die Hannibal aus dem Buch geht halt nicht mit schnöden Elefanten über die Alpen, sondern mit Monster.
Danke fürs nochmal zusammenfassen, genau. Ich hashtagge das auf Instagram im Moment beim Countdown immer mit Monstermythen Machtkritik.
Sehr gute Zusammenfassung.
Alles ist besser mit Alliteration.
Ja, das stimmt.
Und ich auch finde, dass Monstermythen Machtkritik ist ganz gut auf den Punkt bringt. Und es geht natürlich auch um dieses, wer ist das eigentliche Monster und sowas. Das ist ja auch ein beliebtes Thema immer wieder in der Fantastik, wer das Monster ist.
Wie bist du denn drauf gekommen, dass Hannibal sich mit Monstern, na, ich will jetzt nicht sagen verbündet, aber Monster benutzt, um Rom anzugreifen?
Da kann ich eine ganz einfache Antwort drauf geben, da ist Christian drauf gekommen.
Ah, okay.
Wir haben drüber nachgedacht, also weil Pieper gerne einen weiteren historischen Fantasy-Roman von uns wollte nach Schildmalt. Und dann haben wir halt drüber nachgedacht, was wir so an historischen Themen haben, was wir besonders toll finden. Und dann sind wir natürlich bei der römischen Antike gelandet, weil wir oft ans Römische Reich denken. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es ja noch die Römische Republik. Und dann war irgendwie dieses Thema, wir könnten ja mal über Hannibal nachdenken. Und dann sagte Christian, wie wäre es, wenn Hannibal mit Monstern statt mit Elefanten über die Alpen zieht. Und das war der Startschuss sozusagen. Da war es halt noch nicht klar, dass sie eine Frau wird und all sowas.
Wir haben ja schon kennengelernt die Elefantenkuh aus der Lesung. Und die Sphinx, auf der Tamanzut reitet. Im Audio-Extra ging es ja auch einmal um Ketos, die Mutter von Medusa.
Ja, genau.
Welche Monster erwarten einen dann noch so? Oder so ein Lieblingsmonster aus Hannibal?
Ach ja, schon. Natürlich, es geht um Monster, die aus dem Mittelmeerraum irgendwie kommen, die tatsächlich auch mit dem Land so verbunden sind. Ich finde, Monster sind tatsächlich ganz oft irgendwie mit dem Land verbunden. Also es gibt es irgendwie ganz oft so in den Mythen, dass das Land und das Monster irgendwie zusammenhängen. Und deswegen sind es alles Monster, die halt aus den griechischen Mythen sind. Aber natürlich auch, ich finde, die griechischen Mythen dominieren ja total krass. Also ganz, ganz, ganz viele Monster, die heute auch noch die Popkultur bevölkern, kommen aus der griechischen Mythologie und sind einfach so Oldies but Goldies sozusagen.
Ja.
Ich habe auch so den Eindruck bei der Recherche gehabt, also natürlich ist das A, auch Eurozentrismus, dass wir immer diese klassischen Mythengestalten auch in die Popkultur übertragen. Aber ich finde, das ist auch innerhalb von, wir stellen Europa ins Zentrum von unserer Popkultur, noch so ganz starkes Gefälle gibt, dass man so die ganzen anderen Monster entweder gar nicht mehr kennt, weil die Geschichten halt auch ausgelöscht wurden. Also auch die anderen europäischen Monster kennt man oft nicht so stark. Also natürlich jetzt so nordische Mythenmonster und so sind auch wieder ganz okay überliefert. Aber ich finde so keltische Sachen und etruskische und phönizische Sachen und sowas in dieser Dominanzsache gegen Rom und Griechenland und so haben die so ein bisschen den Kampf verloren. Und deswegen waren die auch irgendwie schwieriger zu recherchieren. Oder beziehungsweise man musste irgendwie was finden, was quasi älter ist und hinter den griechischen Mythen steht. Das ist natürlich auch super interessant, ne? Welche Gestalten über so den Nahen Osten oder über Ägypten oder so nach Griechenland gekommen sind und die dann in Griechenland nochmal irgendwie anders. Oft sind die in Griechenland menschlicher geworden, also waren noch stärker irgendwie in so einer unmenschlicheren Form, als sie halt so, ja, so aus der Levante kamen oder aus Babylon, so die Ecke, und sind dann von den Griechen deutlich so, ja, die befinden sich jetzt so in diesem ganzen Intrigengeflecht der Götter und da machen die auch mit, weil das geht so.
Ja, wenn man die Götter vermenschlicht, dann vermenschlicht man auch die Monster.
Ich fand den Leviathan total spannend. Das ist ja ein jüdisches Monster, was in der Bibel steht. Ich finde, die Bibel ist ja nicht so reich an Monstern. Also
nee, stimmt.
Letztendlich sind es ja auch mythische Geschichten irgendwie, aber so richtig viel so an so Fabelwesen gibt es eigentlich in der Bibel nicht. Und da fand ich den Leviathan total spannend, weil der so relativ stark charakterlich beschrieben ist irgendwie. Es ist lustigerweise eigentlich ein Weibchen und sie ist halt das Allertiefste. Und Gott als das Allerhöchste ist halt im Prinzip in so einem Haustierverhältnis mit dem Leviathan. Menschen müssen den Leviathan auf jeden Fall fürchten, weil die ja auch, und da finde ich wieder, kommt wieder dieses Machtkritik-Ding, die wollen sich halt immer aufschwingen und sowas, aber der Leviathan ist das Allertiefste, der duldet das nicht, dass man sich so über ihn stellt. Mhm. Außer bei Gott ist das okay. Gott spielt auch jeden Abend mit dem Leviathan, das fand ich auch irgendwie total geil irgendwie. Ist jeden Abend Leviathan und Gott.
Ich muss noch mal gerade mit dem Leviathan und Block.
Und das fand ich irgendwie total interessant, auch weil der Leviathan auch so ein unheimlich popkulturelles Monster ist.
Ja, witzig.
Der taucht ja überall auf, im Weltall. Und mal ist er irgendwie ein Wal und mal irgendwie eine Krake, mal beides.
Bei Supernatural, also ich habe es ja irgendwann aufgehört zu gucken, aber nachdem sie dann schon Teufel und Dämonen und sonst was hatten, da gab es auch irgendwann Leviathan.
Und ich fand auch spannend, also ich bin ja auch immer Kelten-Fan, wobei wir da ja vor allen Dingen halt von den britischen Inseln Überlieferungen haben und die haben wir jetzt eher nicht so benutzt, weil wir so dachten, das ist doch ein bisschen weit.
Was gibt's denn da so für keltische Monster?
Auf den britischen Inseln gibt es halt zum Beispiel diese Wildschweinsachen und so. Vor kurzem auch in der Übersetzung, die ich gerade mache, ist mir dieses walisische Wildschwein nochmal untergekommen. Ich habe mal nachgeguckt, angeblich heißt er der Turch-Trius. Schreibt sich mit lauter W's und Y's, also ja, ich bin mir nicht sicher, ob es sich so ausspricht. Und der Turch-Trius hat irgendwie einen Kamm und ein Rasiermesser in seinen Borsten stecken.
Okay.
Und man kann ihn irgendwie nur besiegen, indem man ihm die Borsten kämmt und das Gift da rauskämmt oder sowas. Also es ist irgendwie auch so ganz interessant.
So, das
ist
in diesem ganzen
Mabinogion-Artus-Sagen-Kontext so. Das finde ich irgendwie spannend. Und den konnten wir natürlich so nicht einbauen, weil ich finde, das ist schon sehr stark so.
Aha.
Artus-Sage, Wales. Der ist, glaube ich, auch die Grundlage für diese Taran und das Zauberschwein und so. Diese gibt es, glaube ich, auch einen Disney-Film zu, aber das ursprünglich ist ein Kinderbuch, 5 Teiler von auch einem walisischen Autor, Lloyd Alexander. Wir haben aber natürlich ein Schwein, weil wir dachten, Wildschweine sind schon sehr gallisch. Dann haben wir natürlich so eine brennende Sau haben wir eingebaut und sowas. Also man hat halt nichts Überliefertes von gallischen Mythen oder so. Dann haben wir uns so einfach an der Bildsprache bedient.
Also du hast ja schon so ein bisschen Anklang. Also zumindest in der Lesung, die wir im Audio-Extra hatten, war ja, dass diese Monster doch total mit der Kultur verknüpft sind. Dass man irgendwie so, wenn man die Monster unterwirft oder raubt oder so, dann kann man irgendwie die Kultur unterwerfen. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, die meisten Leute, wenn man sagt, was macht eine Kultur aus, dann würden die meisten Leute vielleicht erstmal irgendwie, keine Ahnung, Architektur sagen oder Essen oder Mode oder so. Das Monster kommt vielleicht nicht sofort hoch, als
nee, Gedanke. Stimmt.
Aber das fand ich total spannend, das daran so festzumachen.
Ja, genau, da kommt auf jeden Fall rein, dass dieses, was ich eben gesagt habe, dass ich finde, dass Monster so total kultur- oder auch so landschaftsspezifisch sind oder so.
Ja, das Loch Ness-Monster, ne? Also das stellt man sich jetzt nicht irgendwo anders vor als ein Loch Ness.
Genau, und das finde ich nämlich auch immer total cool, wenn man so diese, auch so diese deutschen Regionalmärchen, wir hatten in der letzten Folge ja auch Märchen als Thema.
Mhm.
Und da sind die Grimms ja noch nicht die einzigen. Es gibt ja lauter so Leute, die halt so regionale Sagen gesammelt haben und sowas. Und das finde ich auch immer total spannend, wo da noch irgendein Riese haust oder irgendwie Heinzelmänner wohnen.
Ja.
Gerade in Deutschland finde ich, das wiederholt sich natürlich. Also wir haben immer also viel kleine Leute, die irgendwo wohnen. Da haben wir eine Menge Riesen, ein paar Drachen. Teufel gibt es auch super viele. Ich finde, es gibt super viele so Landschaftsdinge, die auch irgendwie Teufels, keine Ahnung was heißen.
Ja,
und da wohnt dann angeblich irgendwie der Teufel im Fels, in der Höhle und in der Quelle, was weiß ich. ich. Was wir auch festgestellt haben, also zumindest in der Antike, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber es gibt super, super, super viele Schlangen. Also Monster mit Schlangen.
Oh ja. Yeah.
So lokal verschieden, wo die Schlangen haben, welcher Teil aus Schlangen ist, ob sie generell eine monströse Schlange sind oder ob noch andere Dinge irgendwie. Aber Schlangen muss damals, also gerade in Südeuropa, Mittelmeerraum, vielleicht einfach, weil es da auch gefährliche Schlangen gibt, das muss auf jeden Fall so ein Urtrauma-Angst-Ding gewesen sein. Also noch mehr als Spinnen oder so. Oder
ja, Insekten. Die Bibel hat ja auch Schlange im Paradies. Mhm. Aber also ich glaube, die Schlange bewegt sich so auf einmal auf dem Weg. Ich glaube, das ist so eine evolutionäre Urangst, die da kickt, damit man dann stehen bleibt.
Einfach. Ja, da kam auf jeden Fall so der Gedanke her, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass quasi den Monstern das Land gehörte, ne, und irgendwie Monster in bestimmten Teilen des Landes irgendwie heimisch sind, ja, waren. Und die Menschen kommen erst später oder waren zu dem Zeitpunkt, haben noch keine Kulturen gebildet oder so und bilden dann aber halt die Kulturen um das Monster auch herum. Dann ist halt auch irgendwie so die Frage, haben die das unterworfen, haben die das vertrieben, verehren die das? Ist das so eine Art Gottheit geworden? Und darüber kam dann so die Idee, dass wenn man die Monster eines Landes unterwirft, dass es quasi der Schlüssel ist, um die benachbarte Kultur dann auch zu unterwerfen. Und das passte natürlich auch total gut zu Rom, die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel unterworfen haben, die aber schon also gut dabei waren. So. Die haben einfach angefangen, also so vor den Punischen Kriegen, in den Punischen Kriegen und vor allen Dingen mit dem zweiten Punischen Krieg als Auslöser, den sie ja gewonnen haben. Das war so der Startschuss, um die zu dieser Supermacht im Mittelmeer zu machen, im Mittelmeerraum.
Ja, also hat das gar nicht so viel mit Monstern, das hat gar nichts mit Monstern zu tun, aber so, ich finde diese Idee von so Imperien, die auch so Kulturimperialismus betreiben, da gibt es noch gar nicht so viel zu, finde ich. Also ich fand das halt auch richtig cool in der, hier von Akadi Martin, der Memory Called Empire Trilogie, weil da ging es ja auch in dem ersten Band irgendwie so total viel darum, wie diese Kultur, dieses Imperium, so die Sprache und die Dichtkunst und so, wie das alles so, alles andere, was es vielleicht mal auf irgendwelchen anderen Planeten oder Raumstationen oder so gab, so übertüncht irgendwie.
Ich fand aber auch bei R.F. Kuangs Babel, dass da halt auch, das ist ein viel späteres Imperium, aber ja, eins, ne, wo wir die Spuren noch sehr gut von sehen, weil es halt das britische Imperium ist. Und da geht es ja dann auch um, wie das britische Imperium auch Sprache kolonisiert und zu seinen Zwecken nutzt und so. Das finde ich auch super spannend.
Muss ich endlich mal lesen.
Ich finde auch, da habe ich mich auch schon mal, ich glaube, mit Anna Zabini drüber unterhalten. Shoutout, dass wir immer noch auf den Roman warten, quasi, der diesen Kulturimperialismus vom Römischen Reich nochmal so den Punkt bringt. Also ich weiß, dass man das nicht gleichsetzen kann, das Negieren oder Ausradieren von Kultur, was die Römer betrieben haben und das, was halt so die Briten und auch die Deutschen und alle Kolonialmächte im 18., 19. Jahrhundert betrieben haben, das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Weil ich da auch tatsächlich irgendwie oft drüber nachdenke, auch in Bezug auf Kelten, ne, wo ich ja gerade auch schon sagte, es ist irgendwie auch teils schwierig, so festlandkeltische Sachen zu rekonstruieren, weil wir so wenig wissen. Weil halt einfach, ne, die Geschichte wird von Siegern geschrieben und so. Rom hat ja, was griechische Mythen angeht und so, halt super viel einfach entlehnt und behalten und auch weiterverbreitet und neu formuliert und so Retellings quasi betrieben und sowas, weil sie die Kultur halt als Basis ihrer eigenen Kultur gesehen haben. Und bei ganz vielen anderen Kulturen war halt einfach so, ach, nehmt unsere. Also klar, sie haben ein paar Götter übernommen und sowas, ne, haben halt gesagt, also welche Gottheit wohnt da hinten in der Quelle? Nur, dass wir Bescheid wissen, weil wir wollen die dann auch verehren und sowas, haben die dann halt so eingerömert. Aber halt ganz viel, also so an Sprache und Kultur und so, ist natürlich nicht erhalten. Und das sind ja einfach Jahrtausende. Also da habe ich auch schon mal gedacht, wenn diese Jahrtausende verstreichen würden von dem Punkt, an dem wir jetzt sind und wir hätten diese Aufzeichnungsmöglichkeiten, die wir zurzeit haben, nicht, dann wären diese Sprachen, die jetzt bedroht sind, dann auch einfach vollkommen verschwunden. Also da können wir im Prinzip froh sein, dass wir so indigene Sprachen und auch sowas wie Sorbisch oder so, dass es halt die Möglichkeit gibt, und wenn es auch nur theoretisch bewahrt wird, aber es wird halt auf irgendeine Form bewahrt. Und damals halt nicht.
Also mal damals ja auch noch insgesamt weniger aufgeschrieben wurde.
Ja.
Also außer von den Römern. Die haben sich ja ihre eigenen Geschichten auch schon retellt, dass sie noch stattfanden. Also Caesars, Bello Gallico. So war das nicht. Das war alles ganz anders. Ich war nicht schuld.
Er hat auch ein paar Monster erfunden. Zumindest diesen Elch ohne Gelenke, der sich immer an Bäume lehnen muss. Ja. Also ich glaube, er hat ihn halt für bare Münze gehalten, vermute ich mal. Aber da war auf jeden Fall irgendwas mit, die Gallier haben in ihren Ländern, wohnt ein Elch, hat aber keine Kniegelenke. Und deswegen kann man den nur jagen, indem man einen Baum quasi so anspitzt.
Ach, das
und wenn er sich zum Schlafen dagegen lehnt, dann bricht der und impalet den gelenklosen Elch. Dieses Monster haben wir nicht eingebaut.
Warum nicht? Das klang doch total episch. Ich finde es gerade spannend, dass das also bei Hannibal dann so ist, dass die Monster zuerst da waren und die Menschen bauen dann ihre Kultur um die Monster auf. Während es ja eigentlich natürlich so ist, die Menschen sind da und erfinden ihre Monster. Das ist ja schon auch irgendwie spannend, dass so Monstergeschichten und Monster, also gibt es ja irgendwie in allen Kulturen.
Ich finde auch super spannend, wie sich das mit Religion und Gottheiten verschmilzt so, dass das gar nicht immer so klar ist, was ist. Also sind die Monster Geschichten, sind die was Märchenhaftes? Werden die auch als solches irgendwie erzählt und weitergegeben und sowas? Oder ist es doch irgendwie schon in so einer göttlich-religiösen Sphäre und es sind irgendwie teils Gottheiten?
Stimmt, da ist der Übergang auch fließend.
Besonders bei nordischen Mythen finde ich das ganz spannend, dass irgendwie potenziell eigentlich alle Götter sind, aber eigentlich dann auch nicht, sondern nur die, die halt auch die Sieger, die die Geschichte schreiben, die sind die Gottheiten und die anderen werden zu Monstern erklärt. Aber eigentlich sind ja die Asen und die Riesen sind ja im Prinzip total ähnliche. Die kommen ja auch aus derselben Origin-Story. Und teilweise sind die auch verwandt. Riesen, Asen, das sind doch bürgerliche Kategorien.
Das ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses Gut-Böse-Gegenspiel. Also Monster interagieren mit Gottheiten, aber Monster interagieren natürlich auch mit HeldInnen. Die Heroen müssen ja irgendwie immer ein Monster erschlagen können oder gegen eins kämpfen oder irgendwen dafür retten oder so. Von daher, das bringt so diesen Konflikt in die Geschichte.
Und es gibt ja auch so mal so diese Einteilung, die Götter sagen, die Helden sagen.
Ja, stimmt.
Familien, ja. Soaps der Gottheiten.
Ja.
Und dann aber auch immer so dieses, die Menschen, die halt irgendwie versuchen, genau, durch so eine monströse Umgebung nach Hause zu kommen.
Ja, oder diese ganzen Herkules-Questen, das war ja auch ganz viel mit Monstern, also nicht nur, aber auch ganz viel mit Monstern zu tun. Also gerade was als Monster angesehen wird und was nicht, das hat ja auch viel mit Markierung von dem anderen zu tun, dem Unnormalen, dem Gruseligen, also so ganz viel Othering einfach, was dann ja letztendlich auch Grundlagen für Unterdrückung und Rassismus und sonst was alles ist. Aber das hängt ja irgendwie mal ganz viel an der Frage, was man als menschlich ansieht.
Das ist ja auch immer in der Genese von Monstern so total wichtig. Nicht alle Monster basieren, glaube ich, auf dem anderen Menschen so, ne? Also auf so einem Othering-Aspekt. Also ich glaube, es gibt auch Monster, die halt wie der Drache, der Gold hortet, vielleicht daraus entstanden sind, dass es auch so ein Unrechtsempfinden war. Irgendwer hortet Gold und verlangt unsere Töchter oder irgendwie sowas.
Ja.
Also, dass es nicht immer eine ausgestoßene Identität in dieser Gemeinschaft ist, sondern teils ist es vielleicht auch so ein Sinnbild für das, was unterdrückerisch ist oder irgendwie sowas. Ne? Also,
ja, glaub,
dass es so zwei Bilder von Monstrositäten gibt. Das beste Beispiel ist immer Medusa,
ja,
die ja einfach monsterfiziert wird. Klar, sie hat in der Sage auch monströse Eltern, ne? Aber die sind auch so an der Grenze, gerade irgendwie so der Vater, so als so Meeresgottheit maybe, so dass man nicht so ganz genau weiß, so an der Schwelle zwischen Gott und Monster. Aber vor allen Dingen ist Medusa ja, wirkt sie ja total menschlich, wie sie da irgendwie Tempeldienerin von Athene ist. Sie wirkt ja wie eine menschliche Frau. Der wird dann je nach Quelle, hat sie dann eine Affäre mit Poseidon oder wird von Poseidon vergewaltigt und sowas. Und dann kommt diese ganze Sache mit Athene kommt und verflucht sie und gibt ihr dieses Schlangenhaar. Dann ist sie wiederum so monströs, dass halt der nächstbeste Held,
ja,
Perseus, dann irgendwie auszieht und muss sie köpfen. Also das finde ich so eine total klassische Geschichte, wo eine Figur, die eigentlich menschlich anfängt, zu so einem Monster geothert wird.
Und das ist also bei den Griechen ja gang und gäbe. Also diese Verwandlung als Straf, also was ja auch
total
passt ja auch zu den Märchen wieder. Und das andere ist natürlich, also ne, man sagt nicht irgendwie, oh hier, der adlige Herrscher, der drückt uns aus, sondern nein, es ist ein gieriger Drache, der hortet alles Gold. Ich finde, das ist so eine Überhöhung, die dann auch natürlich so sagt, okay, aber was sollen wir dann dagegen machen?
Kann der Held halt auch losziehen und den köpfen, ne, den Drachen, aber nicht den Lehnsherrn.
Genau, genau. Und die Dorfleute, die können dann im Seelsorge nichts dafür, weil was machst du schon gegen den Drachen?
Gleichzeitig können Monster in Heldengeschichten den HeldInnen halt auch irgendwie so eine Form von Agency geben, die den Leuten, die die Geschichten erzählen, vielleicht irgendwie fehlt. Also so dieses, ja, es geht mir irgendwie dreckig, Dinge, die passieren, berauben mich meiner Lebensgrundlage, aber ich kann halt irgendwie nichts dagegen machen und wir erzählen uns aber Geschichten, in denen man dann halt doch was dagegen machen kann, weil es nämlich halt ein physisches Monster ist. Also das heißt, man kann tatsächlich losgehen, irgendwie magische Metalle finden und den göttlichen Schmied bitten, einem ein tolles Schwert zu schmieden und dann geht's irgendwie alles dann doch.
Finde ich gerade spannend, weil das passt auch voll auf so viele Aspekte der aktuellen Konflikte. Die Milliardäre scheffeln ihr Geld, aber an die können wir uns nicht ranwagen. Deswegen othern wir jetzt irgendwie die Bürgergeldempfangenden und können ausziehen und ihre Bezüge kürzen. Weil dann haben wir irgendwas gemacht und fühlen uns heldenhaft. So.
Diese monströsen Bürgergeldbeziehenden, das habe ich im Fernsehen gesehen, wie die da,
ja,
so sitzen auf ihren Couchen und mit ihren iPhones.
Ja, actually vielleicht auch eine Posterifizierung von armen Menschen. Das ist schon wieder too real hier geworden.
Ja, krass. Das war auch was, was ich bei Hannibal interessant fand, dass nicht alle Monster reclaimbar sind. Oder, genau, dass es diese Zweiteilung halt gibt, so zwischen den einen Monstern, wo man so denkt, ja, geil, Mann, wir sind diese Monster. Weißt du, so dieses, wir wollen das Monster sein. Ja. Wir wollen in der Geschichte endlich die Perspektive des Monsters einnehmen. Ja. Und wir wollen endlich, dass man irgendwie alles verschieben und alles auf den Kopf stellen, was man über Monster zu wissen glaubt. Und manche Sachen, die monströs sind, kann man aber auch irgendwie nicht... Ich finde, ja klar, das wird mit Drachen natürlich zum Beispiel gemacht. Also ich finde, gerade Drachen sind ja quasi auch ein bisschen die neuen Ponys. Gibt ja zum Beispiel hier Drachenzähm leicht gemacht. Ja, da geht es ja auch darum, dass die Drachen im Prinzip als die Monster anfangen und dann aber ja Hicks, der Held der Geschichte, weiß, dass die gar nicht böse sind, sondern eher so wie Tiere. Dass man die halt irgendwie zähmen kann, auf denen reiten kann. Und dann sind sie aber doch ein bisschen mehr als Tiere, weil sie können halt irgendwie Freundinnen sein und Verbündete und sowas. Und Drachen haben ja oft einen Redemption-Arc, muss man schon sagen. Aber so das Grundprinzip, der hortende, goldgierige Drache und sowas, das ist ja gar nicht reclaimbar so, in a way. Smaug zum Beispiel, der auf seinem ganzen Gold hockt und ist ja so dieses, wie oft besitzt irgendwie Elon Musk den Hort, den Smaug hat und sowas. Das ist ja nichts, was wir irgendwie romantisieren können.
Es gab ja diese fiktiven Helden, ne? Auch irgendwie Dagobert Duck und Batman und so, und alle haben sie weniger Geld als Elon Musk oder Jeff Bezos oder so. Der komplett gewissenlose Millionär, Milliardär und so, das ist in der Popkultur inzwischen auch schon so eine eigene Art von Monster geworden. Zum Beispiel bei Glass Onion oder bei Don't Look Up oder so.
Und der ist halt kein Pony. Ich zähme meinen Multimilliardär.
Das ist eine andere Art von Buch. Also das finde ich total spannend. Das hat sich auch so ein bisschen entkoppelt. Also ich meine, es gab ja auch schon zum Beispiel Lex Luthor oder so, der ja auch irgendwie reich und mächtig ist. Aber der ist ja so ein richtig evil Mastermind. Der Milliardär in Glass Onion ist eine absolute Wurst. Der hat halt Geld, aber im Film wird klar, das hat er nicht, weil er ein Genie ist. Das halten ihn zwar vielleicht Leute dafür, aber eigentlich ist es nicht so. Alle wissen es eigentlich, ne, dass niemand so fähig sein kann, dass er irgendwie ein Drittel des Erdvermögens verdient hätte. So. Mehr Geschichten mit solchen Monstern vielleicht einfach. Wobei das natürlich, da muss man immer voll aufpassen, finde ich, dass so Leute, die viel Geld haben und irgendwie irgendwo rum beeinflussen, dass man da nicht in so eine antisemitische Richtung rutscht oder so.
Also. Ja gut, das stimmt. Und ich finde aber auch, dass es da echt Bösewicht-Parallelen gibt. Also ich habe hier Altered Carbon auch nicht weitergeguckt. Das war ja auch, der Autor hat sich ja auch zum J.K. Rowling Ally erklärt und so. Aber ich fand die erste Staffel schon irgendwie ganz interessant.
Stimmt, da gab es auch diesen Milliardär.
Ja, auch so diese unsterblichen Milliardäre in ihrer unsterblichen Milliardäre-Ebene, die so vollkommen entkoppelt von allem anderen so ihr Leben leben. Das ist ja auch so ein typisches Monster-Ding. Unsterblichkeit.
Ja.
Sind Monster unsterblich? Kann man sie erschlagen? Sind sie dann für immer tot? Kommen sie wieder? Und wenn man dann so den unsterblichen Monster-Milliardär hat, dann ist der Rest der Welt halt im Arsch, ne? Also
das ist schon wieder echt der Drache, nur halt ohne die Gestalt. Was ja teilweise auch vermischt ist, ne? So bei Shadowrun gibt's ja diese ganzen krassen Konzerne, gegen die du auch nichts machen kannst. Genau. Und der eine ist ja auch von dem Drachen geführt. Also das sind so, glaube ich, die Monster, die nicht redeemable sind. Aber es gibt natürlich auch so diese Monster, die eher so Sachen symbolisieren, so Sehnsucht. Ne, also diese ganzen so Schauerroman, Penny Dreadful Sachen.
Ja, und auch so Dinge, wo man so denkt, das ist falsch und ich darf so nicht sein oder ich darf das nicht begehren. Deswegen monstrosisiere ich das hier. Also ich moralisiere das und wenn ich dann feststelle, es ist schlecht, dann mache ich es zum Monster.
Da merkt man auch voll den Einfluss, ne, von diesem viktorianischen England und so. Und das zieht sich auch so durch. Also für die ersten zwei Buffy-Staffeln oder so sind ja auch ganz viele Monster, die einfach so Teenager-Ängste thematisieren. Oder bei X-Men ist es auch so, dass ganz viel die Mutationssachen und die Fähigkeiten, die symbolisieren auch so typische Teenage-Probleme. Genau wie natürlich auch Monster Hearts, wo das dann natürlich auch ganz viel mit Begehren und mit Queerness und mit körperlichen Veränderungen und so zu tun hat.
Ich finde das auch insofern spannend, dass ich finde, dass Rollenspiel da mittlerweile so eine ganz breite Facette aufmacht zwischen den Hochlevel-XP-Lootkloppen-Monstern bis hin zum Monster stehen für dein queeres Begehren und du kannst sie spielen, so.
Ja, voll.
Und so allen Facetten dazwischen. Monster im Rollenspiel haben wir einfach ganz klar als die Antagonistinnen angefangen. Also man geht durch einen Dungeon und in jedem Raum ist ein anderes Monster und dann klopfst du dich halt so quasi levelmäßig hoch. Also die werden immer schwieriger und am Schluss ist dann halt irgendwie wirklich ein Rache oder ein Riese oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ich glaube, dass dann aber auch relativ schnell schon irgendwie anfing, dass so die Grauzonen dazwischen so verwaschen sind. Ich finde, eigentlich sind Orks dafür ein ganz gutes Beispiel, weil die so menschenartig sind, menschenähnlich. Die waren ganz lange so dieses Hau drauf und irgendwann war so, aber warte, könnten wir die auch spielen?
Ja.
Und dann, können wir auch spielen. Machen. Und dann passiert das, glaube ich, mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also ganz viele andere so Figuren in allen möglichen Rollenspielen, die anfangs irgendwie vielleicht Monster waren oder auch irgendwie nicht Monster zum Erschlagen, aber vielleicht hier im Our Opinions Are Correct Podcast hat Annalie Newells mal zum Thema hier Steeds, also Reittiere, ja, gesagt, dass es da diese... Aber die Orkopter? Ich habe es gesagt.
Die was?
Ich weiß nicht, wie die heißen. Die Vogelmenschen. Und als Annalie Newells als Teenager das gespielt hat, da waren die einfach nur Steeds, also Reittiere. Und mittlerweile ist das eine Spezies, die man spielen
kann.
Okay. Das finde ich, ist ein bisschen ähnlich wie bei Orks, nur dass man die halt nie erschlagen hat. Die waren dafür halt eher so wie Ponys. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass das so in Richtung, was davon ist spielbar, also reclaimbar quasi, voll, und was davon bleibt ein Monster und man kriegt einfach halt XP und Loot, wenn man es erschlägt.
So. Ja, ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen daran. Also ich weiß nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, die DSA-Riesenamöbe als spielbare Figur zu haben.
Ja, es liegt auf jeden Fall an der Anthropomorphisierung.
Oh, Dinge an meiner Außenhülle muss einsaugen und verdauen. Und das andere ist, glaube ich, Sachen, die zu krass sind. Also zum Beispiel so eine Sphinx oder so, die ja immer in Rätseln spricht, super, super intelligent und ganz mysteriös ist. Das konnte ich mir also sehr, sehr schwer vorstellen, also als Spielfigur.
Und ich finde auch, im Rollenspiel lebt dieses ganze Monsterthema, wenn man es als gegnerische Monster betrachtet, davon, dass du so dieser Klassiker des Monster-Manuals, dass du so dieses, weißt du, es gibt Illustrationen dazu, da sind Monster irgendwie ganz wichtig, so. Monster machen auch ein bisschen was von dem Flair dieser Spielwelt irgendwie aus. Ne, eine Zeit lang gab es immer viel so Monster, die halt aus dem europäischen Kontext irgendwie entlehnt sind oder halt von Tolkien natürlich. Und dann kommen irgendwann, ne, das Typische finde ich, sind die neunschwänzigen Füchse kommen irgendwann dazu.
Oh ja.
Gefiederte Schlange aus Mittelamerika.
Total.
Aus anderen Kulturen, dann aber oft auch nur so drei.
Dieser Buffet-Ansatz, wir nehmen diese Kultur und picken uns da die drei Monster raus. Also ganz viele Rollenspieler haben ja einfach diese Monster-Manuals.
Und ich meine, so bei Spielen wie City of Mist, dass du das als Mythos halt auch haben kannst. Also, dass du dir auch Monster oder mythische Wesen oder so aussuchen kannst und die als Charakteraspekte benutzen kannst. Davon lebt Rollenspiel schon an vielen Stellen irgendwie. Der aktuelle Seraph-Debüt-Preisträger-Roman ist eine Art Monster-Manual, das aber anhand von Monstern eine Reisegeschichte erzählt.
Okay, von Elif Siebenpfeifer, ne?
Genau, von Elif Siebenpfeifer illustriert und von Florian Schäfer geschrieben. Das heißt, fast verschwundene Fabelwesen.
Phonetisch auch eine Alliteration. Das macht ja alles besser,
aber fest. Ja, genau. Ich habe es auch schon hier und habe es auch schon durchgeblättert und habe auch mit Freuden schon festgestellt, dass auch ein Aachener Lokalmonster drin vorkommt.
Welches?
Ja, das Barkauf.
Aha.
Das Bachkalb. Dann ist das immer so in Monster-Spotlights erzählt. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Es liegt auf meinem Stapel, aber schon ziemlich weit oben. Also durch ein Monster-Manual eine Geschichte zu erzählen, finde ich einfach auch
sehr cool. Ja, das ist echt eine coole Idee.
Und dann ist Elif Siebenpfeifer ja auch unter anderem Rollenspiel-Illustratorin.
Daher kenne ich sie auch, ja.
Das finde ich auch nochmal eine lustige Überschneidung zwischen diesem Thema Monster-Manual und ja, Geschichten über Monster erzählen. Ja,
apropos Überschneidung. Es gibt auch von einem Podcast, den wir immer gerne empfehlen, nämlich Nerd ist ihr Hobby, auch eine Folge zu Monstern.
Oh ja.
Die Folge ist entstanden anlässlich eines ganz neuen Crowdfunding, also in den letzten Zügen. Es fehlen noch die Prints, aber das PDF gibt es schon. Ein neues For the Queen Ablegerspiel von Plot Bunny Games, nämlich gegen das Monster. Das fand ich auch ganz cool, weil da geht es halt auch so ganz viel um Leute, die das Monster jagen und so Fragen, die so ganz viel drauf abziehen. Will ich es wirklich töten? Dann hat das Monster mich irgendwie schon verändert, habe ich es verändert? Und so die alles entscheidende Frage. Am Ende ist dann halt auch, ob man das Monster tatsächlich angreift. Und auch so ein bisschen die Fragen teilweise so in die Richtung gehen. Wie unmenschlich oder monströs sind vielleicht auch die Jagenden so.
Das passt total. Also als ich das gesehen habe, dass das ein For the Queen-Ableger ist, habe ich so gedacht, warum ist da noch keiner? Also
ja, warum ist da noch keiner drauf gekommen?
Die Königin und die Fragen da drum und nachher diese Frage, willst du die Königin beschützen und sowas, das ist ja auch total auf diese Monstrosität dieser Königin ausgerichtet.
Königin kann auch richtiges Monster sein, das stimmt. Das hat doch irgendwie echt coole, scherenschnittartige Monster-Illustrationen und ich habe es noch nicht gespielt, aber ich hoffe, ich komme bald mal dazu, weil die Fragen habe ich alle schon durchgelesen, die sind alle sehr cool. Das, finde ich, ist auch nochmal so ein weiterer Aspekt. Du bist nicht mehr der Held, der das Monster jagt und du bist auch nicht mehr nur das Monster, sondern du bist ein Monster und musst dich mit anderen Monstern beschäftigen. Das ist auch bei Apocalypse Keys zum Beispiel.
Mhm.
So, da spielst du ja Monster, mehr oder weniger, die für so eine Organisation arbeiten, die den Weltuntergang verhindern wollen. Und deshalb schicken sie dich gegen andere Monster, die irgendwie angeblich so die Vorboten der Apokalypse sind. Aber das ist auch super drauf angelegt, dass es halt sehr messy wird, dass du dich halt auch immer fragen musst, sind die Monster jetzt die Bösen oder ist doch diese Regierungsorganisation irgendwie nicht so geil?
Ich finde, das gibt es ja auch oft, so dieses, das künstlich geschaffene Monster. Ich wähle das bekannte Monster, um gegen das unbekannte Monster vorzugehen.
Oh,
oder
ja.
Sowas, ne? Oder auch das Monster aus dem Labor oder sowas, was man dann für die eigenen Zwecke einsetzt und so.
Genau, da ist natürlich auch Frankensteins Monster das Monster oder ist Frankenstein das Monster?
Ja, ja, genau.
Das ist auch, finde ich, was total spannend ist, weil das immer ganz viel mit so Bürokratie und Strukturen.
Mhm. Auch viel mit Medizin, so dieses, in diesem Kontext ist es ganz oft irgendwie auch so, dass die Medizin das Monströse ist und so.
Das fand ich jetzt also auch im Grunde, also dieses, wir haben ja diese Organisation und wir haben hier irgendwie unsere Regeln und ich halte mich an die und dann ist das ja alles nicht so schlimm. Na, das ist so ein ganz eigenes Monster.
Alle, die nur ihren kleinen Teil, so ist halt mein Job.
Ja, ja.
Ich halt. Und es gibt gar kein Monster, was dahinter steht, sondern alle bilden zusammen das
genau.
Monster.
Genau, und das ist natürlich auch wieder dieses Entmenschlichte, was das Monster ja ausmacht. Also da gibt es natürlich auch schon coole Geschichten zu, aber das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man das irgendwie so ein bisschen beleuchtet.
Da wohnt, finde ich, auch eine okaye Nazi-Monster-Allegorie drin. Also die okay sein kann zumindest, weil ich finde, ganz oft haben wir ja bei Monstern und Nazis
ja.
So dieses Punch the Nazis so, ne, was man auch immer mal machen kann. Oder halt Hitler als Monster. Und dass das halt so eine Monsterfizierung von historischen Figuren ist. Und ich finde, dass so dieses, alle machen so ein bisschen was und denken, ach, ich bin ja nur ein kleines Rädchen und sowas, dass das eigentlich so die stärkere Metapher auf das Ganze ist.
Generell eine Faschismus-Metapher. Also
ja,
eine
ja, ja,
das Metapher, es ja. Ist nicht mal eine Metapher, es auch ja, Faschismus ja. Funktioniert. Aber ja, die Faschismusmaschine, die sich hinter Bürokratie und Regeln versteckt. Gehen. Das ist natürlich noch das, auch nur so ein Aspekt von Monstrosität. Zusammenhänge mit Behinderung, mit Krankheit, mit abweichenden Körperformen und Bildern und Schönheitsidealen. Gelesen hier, entstellt von Amanda Ledd und das dröselt das einfach super gut auf.
Mm.
Ich dachte gerade so, dieser Teil von Monstrosität, da könnte man den rollenspieltechnisch, glaube ich, auch noch mal mehr mitmachen.
Das stimmt.
Und vielleicht gibt es ja auch noch mehr, das ist aber alles Body Horror und dann habe ich es deshalb wieder nicht mitbekommen, weil
ja,
es mir zu gruselig ist oder so. Weiß ich nicht.
Ja, krass. Ich fand spannend das Buch Woman's Lore von Sarah Clegg und der Untertitel ist 4000 Years of Sirens, Serpents and Suckabee, was auch wieder eine Alliteration ist. Und da hat die Autorin halt 4000 Jahre eine bestimmte Legende verfolgt.
Oh mein
also
Gott.
Sie hat das nicht 4000 Jahre lang gemacht, sondern durch 4000 Jahre hinweg und ist im Prinzip einer Sage so auf die Spur gekommen, die später sich halt in zum Beispiel Lilith verwandelt hat
ja.
Und von da aus weiter in, wir haben eben schon über Victorian Age, Richtung Sirenen und Vampire sich verwandelt hat, aber wo auch so die Melusine mit in Verbindung steht und sowas. Die allerersten Spuren, die sie da hatte, Lamashtu hieß die da.
Ah, Lamashtu, ja, die habe ich bei City of Mist eingebaut.
Sehr gut. Und da war das im Prinzip eine Form, besonders Frauen oder halt Menschen mit Uterus, im Prinzip zu trösten. Also weil damals halt die Kindersterblichkeit ja auch so hoch war.
Genau,
so
das war Lamashtu kommt und macht, dass die Kinder sterben, ne?
Genau, so viele Kinder gestorben sind, dass man im Prinzip so eine eigene Sage hatte, so nach dem Motto, du kannst da nichts für. Das ist einfach so. Kinder sind in folgenden Zeiten irgendwie verwundbarer und so weiter. Und diese Lamashtu, man kann halt versuchen, die auszutreiben, aber das ist super schwer. Und wenn du das nicht schaffst, das haben schon ganz andere vor dir nicht geschafft, aber du kannst es versuchen. Ne? Es gibt so Inschriften und Dinge, die du machen kannst. Irgendeinen Topf irgendwo vergraben an der Schwelle. Und dann ist die da drin gefangen und dann kommt die nicht raus und so. Also das heißt, lauter so symbolische Handlungen, wenn du die nicht schaffst, dann war es halt einfach leider zu umfangreich und zu krass und tut mir leid so.
Ja.
Aber im Prinzip war das dazu gedacht, um Frauen darüber hinwegzutrösten.
Ah.
Über diesen Verlust.
Krass.
So. Und auch halt Angehörige, wenn halt auch die Gebärende gestorben ist zum Beispiel, ne? Weil die halt auch von Lamashtu dann geholt worden
ja.
Ist und so. Und daraus hat sich aber im Prinzip so, das war auch total interessant, weil das ja eigentlich ein Female-Gaze-Monster
ja.
Ist. Das ist böse und isst Kinder, aber es ist eigentlich dazu da, um den Menschen das Leben zu erleichtern und zu sagen, du kannst da nichts für, es war eine höhere Macht. Und das Ganze verschiebt sich dann aber in diesen 4000 Jahren halt Richtung und wenn sie singt, dann sind die Männer so total hier hypnotisiert und folgen ihr egal wohin, ins Wasser, in den Wald, in den Vampirlair,
ja.
So wie auch immer. Und dann spielen Frauen, also außer dass das Monster selber eine Frau ist, in dieser Legende überhaupt keine Rolle
Krass.
Mehr. Also das heißt, es gibt so einen totalen Male Gaze auf dieses Monster, das einfach nur noch verführerisch ist. Also mit Sex hat es ja immer noch zu tun, aber halt viel, viel weniger mit Kinder kriegen,
Krass.
Sondern tatsächlich so mit diesem Verführen und den Männern ihre Manneskraft und ihren Samen rauben
ja,
und sowas.
Ja.
Und dann ist das voll geschiftet in so eine, was Männer über dieses Monster
Ach,
denken.
Das ist spannend.
Also ich fand das voll aufschlussreich, weil es einfach auch irgendwie zeigt, dass Kulturen nicht immer super um den Male Gaze zentriert waren und dass bei allem, was wir heute haben, es immer noch total so ist, dass wir um diesen Male Gaze zentriert sind und dann das vor 4000 Jahren vielleicht dann doch nicht ganz so krass war. Also auch in der Hinsicht fand ich das total interessant. Ja. Und natürlich über diese Entwicklung, die dieses Monster hinter sich gebracht hat.
Wow, das klingt ja super spannend. Ich glaube, dann haben wir einen wilden Pony-Ritt auf dem Drachen.
Pony-Ritt.
Oder whatever. Hätte euch alle möglichen Monster-Dinge unternommen.
Wir führen das im Audio extra noch ein bisschen fort.
Reden wir nochmal über ein paar Medien, so bestimmte Plots oder Momente, die wir da cool fanden. Über Monster. Und natürlich, wenn ihr noch rausfinden wollt, wie das denn jetzt mit den kulturstiftenden Monstern und alles so ausgeht, dann müsst ihr jetzt natürlich noch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ganz schnell Ich Hannibal kaufen.
Genau. Wenn wir uns irgendwo sehen, kann ich es euch auch signieren.
Wird man sicherlich dann auch auf Social Media finden, wann, wie, wo, ob, wann, worüber man noch signierte Bücher kriegen kann. Dann haben wir noch ein Medienthema, das hat ja sicher am Rande was mit Monstern zu tun. Also zumindest gibt es auch Monster in diesem Spiel. Aber wir reden gar nicht über ein Spiel, sondern über eine Serie, nämlich Mythic Quest.
Eine Serie über ein Spiel.
Genau. Mythic Quest läuft auf Apple TV und ist eine Serie über ein Studio, was so ein großes MMORPG macht. Das ist so ein bisschen World of Warcraft-mäßig. Da halt um alle möglichen Entwicklungen und Probleme in dieser Firma, die dieses Spiel macht.
Die Folgen sind auch immer relativ kurz, weil es halt eine Comedy-Serie ist. Das ist so ein Workplace-Comedy.
Ja.
Wir gucken irgendwie total selten Comedy, weil wir immer so denken, oh ja, in der Zeit kann man auch was anderes machen, so nach dem Motto. Ich fand aber da, dass die Bezüge zu allem waren einfach so krass da, dass es teils gar keine Comedy mehr für mich war, sondern so fast too real irgendwie.
Voll.
Es geht so ganz viel um dieses Creative Industry, im weitesten Sinne auch so Nerd-Spiel-Kontext.
Women in Gaming.
Genau, Gaming.
Nazis, die Server übernehmen.
Boah, ja.
Genau, und ich bin auf die Serie nur gekommen, weil ich ja immer mal gucke, was die SchauspielerInnen aus Community so machen.
Ja, einer hat eine prominente Rolle.
Genau, Danny Pudi, also Abed aus Community, spielt den Monetization Manager, also den Typen, der immer dafür sorgt, dass die Leute für echtes Geld irgendwelche Drohnen kaufen und so. Der ist auch so richtig machiavellistisch drauf, irgendwie.
Und er ist auch so der Typische, der dadurch, dass er das Böse will, das Gute schafft, so ein Mephisto-Charakter irgendwie.
Voll, ist ganz großartig. Rob McElhenney, mein bekanntestes ist ja wirklich für It's Always Sunny in Philadelphia, was ich aber nicht gesehen habe. Der spielt den quasi genialen Spieledesigner, der das Spiel, dessen Vision das ist und der so richtig der schlimme Künstler-Genie. Nein, lass mich in Ruhe, ich muss nochmal über die Schaufel nachdenken.
Ich gehe in die Wüste, ja. In der Wüste und da werden mir Ideen kommen, denn meine geheiligten Ideen. Aber der die auch so vortragen kann, dass alle im Raum dann Gänsehaut bekommen.
Ja, ja,
und danach genau, sagen, okay, boah, ja, hier, nimm diese 50 Millionen. Mach was draus, so. Und der dabei aber auch, ich finde, sie schaffen es aber auch, dass der nicht ganz scheiße ist.
Nee, das stimmt.
Auch als er so sagt, denkst du, ich habe das alles nur bekommen, weil ich so privilegiert bin und ein weißer Mann? Ja, da hast du vermutlich recht. Aber also, er weiß das irgendwie auch.
Ja, er weiß das auch. Ja, dann gibt es noch seinen eigentlichen Chef, der immer mehr von allen untergebuttert wird. Es gibt Poppy. Poppy liebe ich ja auch sehr. Poppy ist die Lead Engineerin, also die technische Seite des Ganzen. Marto, die ist im Gegensatz zu dem Designer der typische Nerd.
Ja, und auch so ein bisschen so, also wenn man das jetzt so ganz kreatives Genie, ja, wenn der eine so das kreative Genie ist, dann ist sie so die Handwerkerin, die das
einfach, ja, genau,
dann, ne, sie codet das dann. Ich finde auch, dass die Charakter-Themes von denen total, also dass es mit dieser Schaufel anfängt, ja, dass Poppy sagt, ich habe hier eine Schaufel gemacht. Und das ist das Einzige, was ich persönlich von meinen eigenen Ideen zu dieser Expansion, um die es dann in der ersten Staffel geht, das ist das, was ich dazu beitrage. Und dieses Motiv, mit dem mit der Schaufel kann man die Spielumgebung verändern, das zieht sich dann durch die gesamte, also alle drei Staffeln, die es jetzt gibt.
Ja, voll.
Finde ich echt gut gemacht so.
Ja, total. Und ich finde auch, also Poppy, also ich weiß, es nie, wird nie erwähnt, aber Poppy auch einfach definitiv nicht neurotypisch, glaube ich. So.
Ja.
Sondern so typisch, ich code und dann vergesse ich Hyperfokus oder wie auch immer zu essen, zu trinken oder sonst irgendwas. Dann gibt's noch Dana und Rachel. Dana und Rachel liebe ich auch sehr. Das,
ja, die beiden Testerinnen.
Die fangen als Testerinnen an, zumindest in der ersten Staffel. Und das ist ein sehr slow burn Will-they-won't-they-Geschichte mit den beiden.
Und ich habe gelesen, dass die Schauspielerin, die Rachel spielt, ganz viel Videospiel-Background hat. Die ist nämlich sowohl die Chloe aus Life is Strange, was sie ja schon einfach, also Chloe aus Life is Strange ist einfach super iconic. Und sie ist Aloy aus Horizon Zero Dawn.
Genau, und ich glaube, sie ein paar Folgen hat sie auch mitgeschrieben, wenn ich es immer so richtig gesehen habe in den Credits. Und da gibt es in den ersten zwei Staffeln noch einen Charakter, C.W. Longbottom.
Dann den 70er mal einen Nebula Award gewonnen.
Das ist halt so ein uralter Typ, sich auch genauso benimmt wie ein 80-jähriger weißer Typ. Genau, dessen Begründung ist in dieser Firma, wir haben einen Autor für unsere Geschichten, der mal den Nebula Award gewonnen hat. Und da gibt es so schön so einen kleinen Rückblick, dass er irgendwann 1975 oder so, also vor 40 Jahren, aber er ist immer noch sehr stolz drauf.
Ja, er hat den auch immer dabei.
Ja, ja, das hat alles super skurrile, wie witzige, aber ja, teilweise wirklich auch too reale Comedy-Serie. Und dann geht es natürlich so ganz viel um Vermarktung und Streaming. Und oh Gott, der eine bekannte Streamer, wird er unser Spiel gut finden? Geil finde ich auch über das Grafikdesign-Team.
Oh ja, mit Phil.
Ja, die immer so, mach doch nochmal 10 Konzeptzeichnungen von diesem Gegenstand. Aber es ist eigentlich Woche und wir wollen nach Hause. Na, das schafft
ja,
das
genau.
Also diese ganze krasse Überstunden-Ausbeutung-Gaming-Studio-Kultur, die ist irgendwie so... Also es ist lustig, aber es ist auch painfully accurate, glaube ich.
Voll, ja. Also wenn wir das auch als das Gaming-Industrie-Monster betrachten, dann ist da auch, jeder macht seinen Job und ist darin auch irgendwie nachvollziehbar.
Ja.
Und zusammen sind sie aber super ausbeuterisch auch und sowas. Es gibt eine Folge in der zweiten Staffel, eine Rückblickfolge, wo diese Sache um den Nebula Award auch gezeigt wird. Also es gibt in jeder Staffel eine Rückblickfolge, aber immer ganz unterschiedlicher Kontext irgendwie. Die haben auch nicht alle immer... dann Auswirkungen in den Rest der Staffel, aber die sind immer alle cool, so.
Ja.
Aber auch eine ganz andere Tonalität immer. In der zweiten Staffel ist es halt diese Sache mit dem Nebula Award. Und in diese Zine-Kultur der 70er so reinzugucken, fand ich auch total spaßig irgendwie.
Da sehen wir halt einen jungen CW, der als, ich weiß gar nicht was, Praktikant oder so.
Copy-Editor.
Bei einem der großen Science-Fiction-Magazine anfängt und dann natürlich auch versucht, seine eigenen Geschichten in das Magazin zu bringen.
Wie auch alle Leute, die da arbeiten, eigentlich selber schreiben wollen und so.
Ja, ja, ja.
Ja, und irgendwann geht so eine Tür auf und auf der anderen Seite sitzen einfach Ursula K. Le Guin und Asimov und noch irgendwer. Und das Witzige war auch, dass ich Ursula K. Le Guin sofort erkannt habe.
Ja,
das natürlich nicht Ursula K. Le Guin war, es war eine Schauspielerin, die junge Ursula K. Le Guin spielt. Und ich war so in meinem Kopf total verwirrt, dass das total viel Sinn ergab.
Wenn man Apple hat oder vermutlich schafft man auch die 3 Staffeln in der Woche Probe, aber... Mhm. Kann man sich das, glaube ich, schon ganz gut anschauen.
Wir haben das jetzt sehr schnell gebinged, ja. Ich glaube, wir haben vielleicht 2 Wochen gebraucht.
Genau, es gibt 3 Staffeln, die 4. soll aber noch kommen. Wann genau, weiß man doch nicht.
Es ist gerade erst die 3. gelaufen. Jetzt werden die wahrscheinlich einfach erstmal drehen und dann dauert das mal wieder ein bisschen. Aber ich freue mich auch schon drauf.
Ja.
Danke für den Tipp, Lena, weil du hast das im Newsletter empfohlen. Danach haben wir es geguckt.
Genau, und wir springen jetzt gleich ins Audio extra. Aber mit der Folge ist jetzt Schluss.
Mhm. Denn das war unsere 68. Folge über Monster. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter GenderswapPod @literatursocial, auf Blue Sky unter @GenderswapPod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr jetzt ein Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Juli und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Kofi gab es letzten Monat von Antonia.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und unsere Patrons sind Aha.
Alexander.
Andrea.
Anna.
Anna.
Bapf.
Boni.
Brophy.
Caroline.
Katrin.
Christopher.
Cypher.
Claudia.
Daedalus Root.
Dominik.
Doro.
Elia.
Elias.
Eva.
Felix.
Füllerfuchs.
Gabriel.
Gamadeus.
Henning.
Polarius.
Ingwer.
Jan.
Janati.
Janis.
Jan Niklas.
Jassi.
Johanna.
Johannes.
Judith.
Julia.
Justine.
Kai.
Karma.
Katrin.
Katha.
Kay.
Kirsten.
Laura.
Lilly.
Lisa.
Mara.
Marcel.
Marco.
Mario.
Mary.
Max.
Merlin.
Mika.
Micha.
Michael.
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 Mo.
Moritz.
Mr. B.
Mück.
Nachi.
Nikolas.
Nimea.
Nur der Tim.
Patrick.
Paula.
Petter.
Philipp.
Philipp.
Projekt Myra.
Grabenkönigin.
Ralf.
Resa.
S.
Sarah.
Schreiberling.
Skimmi.
Shelly.
Sol.
Sphärenwasserspiele.
Sven.
Tahina.
Tanja.
Technosmurf.
Tentacle Duck.
Tino.
Tjörn.
Tobias.
Tobias.
Vanessa.
Vic.
Vital.
Und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Dankeschön.